Reines Unternehmerwissen. Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja Holzhey und in dieser Interviewfolge geht es um das Thema vom Sohn zum Chef. Wie kann ich eine Unternehmensführung super gestalten? Beziehungsweise erzählt der Richard Müllers, nämlich mein Podcast-Gast heute, wie er es erlebt hat und den Turnaround für sein Geschäftsmodell geschafft hat. Ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, Richard. Und du, lieber Zuhörer, bleibst dran und verschaffst dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Und los geht's. Richard, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Schön, dass wir uns hier wiedersehen. Wir haben uns auf einer Veranstaltung mal länger her kennengelernt und sehen uns jetzt hier weiter. Ich freue mich sehr, dich heute hier im Interview zu begrüßen. Dankeschön für deine Zeit. Und
sehr gerne.
Du hast ein mega spannendes Thema mitgebracht. Gerade eben im Vorgespräch habe ich schon gesagt zum Richard, okay, Motorenersatzteile. Ich habe mir hier die Baureihen angeschaut. Gleich mal bei Mercedes, MTU und was du alles auf Lager hast. MAN, unterschiedliche Hersteller. Deutz, MWM, so Volvo auch. Das ist ja mega Produktpalette. Also bevor wir euch jetzt technisch hier langweilen, gehen wir mal auf die Flugebene des Unternehmertums. Erzähl mal einfach, Richard, was macht deine Firma? Seit wann gibt es die Firma? Holen wir die Zuhörer einfach ab. Ja, was ist euer Geschäftsmodell?
Ja, sehr gerne. Also uns gibt es seit 1998 und wir handeln mit Motorenteilen, die entsprechend für verschiedene Hersteller passend sind. Also das sind dann OEM-Teile, also nicht die Originalteile, sondern die entsprechend vom Hersteller dafür hergestellt werden. Und wir versuchen, gerade für sehr alte Motoren, diese noch am Leben zu halten, wenn der Motorenhersteller dann irgendwann sagt, dass der Lebenszeit oder der Lebenszyklus des Motors eigentlich hinüber wäre, aber dem entsprechenden Motoreneigner oder Betreiber diese aber weiterhin aktiv halten möchten, dann gucken wir, dass wir die gängigen Verschleißteile immer noch bevorraten und verfügbar halten, damit die Motoren nicht ausgewechselt werden müssen, sondern entsprechend weiterhin im Leben bleiben. Und da bevorraten wir viel und versuchen da entsprechend dann auch die Verfügbarkeit langfristig zu gewährleisten.
Okay, da muss man jetzt dazu sagen, den Zuhörern, ich weiß, was du meinst, warum holt ihr euch die Ersatzteile auf Lager? Weil wir reden über Industriemotoren, das heißt, wir reden über Truckmotoren, große Motoren von, ich sag mal, glaube ich, 8 Liter bis 15, 16 Liter wahrscheinlich auch, ne? Oder noch größer, habt ihr Schiffmotoren, die größer sind sogar, okay. Und da ist es so, dass im B2B-Bereich, im Industriemotorenbereich, die Motoren halt auch als stationäre Anlagen gelten zum Teil, entweder als Notstromaggregat auf Krankenhäusern oder für so einen Kran zum Beispiel, Betonmischmaschinen, die Nebenabtriebe haben. Und daher ist es ein sehr teures Investitionsgut in diese Anlage, in die Motoren eingebaut werden. Und deswegen hat der Kunde, also der wirtschaftlich denkt natürlich, der Unternehmer an der Stelle, der so einen Motor hat, ein extrem hohes Interesse, diesen Motor möglichst lange im Lifecycle zu halten.
Exakt, genau. Das ist besonders dann, wenn beispielsweise ein Schiff um einen Motor herumgebaut wurde. Also wenn man nicht mal gerade eben
auch das
machen kann, den Motor austauschen kann. Und gerade die größeren Schiffsmotoren sind dann schon sehr teuer. Und dann macht es durchaus Sinn, diesen Motor länger zu betreiben und da die entsprechende Ersatzteilversorgung sicherzustellen. Aber in der Tat kapitalintensiv. Und dementsprechend haben wir mittlerweile fast über 7000 verschiedene Artikel an Lager. In der Datenbank sind es fast 1 Million. Und davon bewegen wir im Jahr immer so 30.000, 40.000, 50.000 verschiedene Artikel. Mhm. Und versuchen halt da entsprechend alles von dem kleinen Kupferdichtring über ein O-Ring bis hin zum Kolben, Kurbelwelle und dergleichen, alles dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Und ja.
Die sind ja auch immer so, also ich muss jetzt echt aufpassen, liebe Zuhörer an der Stelle, dass ich nicht abdrifte. Ich habe das alles vor dem Auge. Ich kann mich schon erinnern, dieses Riesen, vor allem auch die Nockenwellen standen bei uns immer so auf dem Mittagstisch in der Kantine bei den Monteuren. Wir haben ja die Zerspannung gehabt, diese Teile hergestellt. Es sind schon riesige, also bei AMG waren die schon groß, aber im Truck und vor allem im Schiffbau, da sind, ist das nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Ja.
Absolut.
Und die habt ihr auf Lager. Krass.
Ja, genau. Ja.
Also ich, wie gesagt, ich muss mich jetzt zusammenreißen. Also gebt gerne mal eine Rückmeldung, ob euch das technisch interessiert, hier nicht abzutriften. Weil mich interessiert natürlich, wie funktioniert das alles jetzt in die Zukunft betrachtet mit Green Energy und so weiter, alternative Antriebskonzepte. Da müsst ihr ja ein bisschen vorausschauen. Ich meine, ihr seid im Aftercycle natürlich, was sind das, so 5, 6 Jahre oder 10 Jahre sogar rückwärts ab SOP?
Genau, normalerweise die ersten 3 Jahre hat der Motorenhersteller den Motor immer noch in der Garantie.
Ja.
Da ist relativ sicher und problemlos, dass alles verfügbar ist. Dann lassen sie sich normalerweise auf 10 bis 15 Jahre ein, aber je nachdem, wie teuer oder wie groß der Motor ist, ist es dann halt eher länger als kürzer. Und wir haben halt sehr viele Motoren, die teilweise 30, 40, 50 Jahre alt sind. Also den ältesten, für den wir Teile geliefert haben, war ein Mercedes-Motor, der war Baujahr 1953. Da waren die Kolbenringe, die wir geliefert haben, Baujahr 72. Also insofern sind das schon sehr alte Teile, die halt auch nicht andauernd gemacht und gefertigt werden.
Weißt du, dass genau aus diesem Prinzip heraus mein Patent damals entstanden ist? Das ist echt, also wie gesagt, wir müssen jetzt hier gleich abbrechen. Und lass uns mal auf die Unternehmertum-Themen reingehen, Richard.
Gerne, gerne.
Du hast ja erzählt, dein Vorgänger, dein Vater, hat damals 1998 die Firma gegründet. Seit 22 Jahren gibt's euch. Und es ist ja im Moment extrem viel im Umbruch. Wir parken sogar mal Corona zur Seite. Ja, das kommt ja nochmal so, ich sage ja immer, das ist so der Kickdown beim AMG, der den ganzen Change, der gerade in der Wirtschaft passiert, nochmal so einen richtig Druck reingibt. Aber wir sind ja wirtschaftlich gesehen extrem stark im Umbruch, was Koordination, Verfügbarkeit, Geschwindigkeiten angeht, Prozessabläufe und Digitalisierung, mal grob genannt. Und damit einhergeht extrem viel auch Geschäftsführungsübergabe. Also bestehende Geschäftsmodelle, die traditionell 10, 20, 30, 40 Jahre zum Teil schon am Markt sind, wo die vorherige Generation etwas aufgebaut hat, wo, und ich nehme das dann oft als wahr oder werde angerufen aus einer Konfliktsituation heraus, weil die jungen Dynamischen dann schon die Zukunft sehen und sehen alles, was geändert werden muss, aber die Alten halten am Alten fest und da braucht es manchmal eine Vermittlung, zu sagen, wie kann man diesen Veränderungsprozess in der Organisation mit einer Verantwortung auch für viele Mitarbeiter, wie viel habt ihr?
16.
16? Mhm. Nur?
Ja.
Okay. Und das ist ja easy. Ja. normalerweise ist es eine Größenordnung von 300 bis 500, so in der ich so unterwegs bin auch, ne? Ja. Mit der Verantwortung für die Mitarbeiter halt diesen Change-Prozess in der Organisation gut hinzubekommen. Jetzt erzähl doch mal, wie war denn für dich der Veränderungsprozess vom Sohn zum Unternehmer? Und zwar erst wird mich interessieren, für dich innerlich? Also war das geplant für dich? Hast du dich da in dem Geschäft wohlgefühlt und bist da beheimatet gefühlt? Das heißt, es ist für mich außer Frage gewesen, dass ich da einsteige. Bist du irgendwo nochmal anders gewesen, vielleicht nach dem Studium oder so, wo du gesagt hast, da habe ich erstmal so meine Sporen verdient oder extern mich orientiert, um dann reinzukommen in die Firma? Wie war so dein Werdegang in der Familienunternehmertum-Rolle?
Mhm. Also es war in der Tat so, dass ich mir das schon immer eigentlich sehr gut vorstellen konnte, weil ich habe 1995 dann mit 15 mit einem Freund zusammen schon das erste Unternehmen mal gegründet. Da haben wir verschiedene Partyzubehör und dergleichen Lichtlaser-Tonanlagen gemacht. Das heißt, so gewisses unternehmerisches Tun und Selbstständigkeit war schon frühzeitig neben der Schule eigentlich schon immer so der Begleiter. Dann habe ich nach dem Abitur im Zivildienst nebenher schon ein anderes Unternehmen nochmal gegründet gehabt. Das lief aber nur so ein bisschen nebenher, war aber im ähnlichen Bereich und bin dann neben dem Studium immer in dem Unternehmen von meinem Vater dann schon unterwegs gewesen und habe immer mitgearbeitet, verschiedene Dinge gemacht, sodass man mit den verschiedenen Tätigkeiten dann auch aufwächst und Teil von dem Ganzen ist. Also das heißt, es war jetzt nicht so, dass ich dann nach dem Studium eingestiegen bin, dass ich völlig in was Neues eingesprungen bin, mit dem ich vorher keine Berührungspunkte hatte oder dergleichen, sondern das ist schon über die Zeit gewachsen. Das Interesse war halt dann schon da. Jetzt war in meinem Fall die Besonderheit so, dass wir an einem Punkt waren, wo wir als Unternehmen uns überlegen mussten, wie wir uns weiter aufstellen und welche Bereiche wir vielleicht dann noch mit angehen, sodass es notwendig war, da dann relativ schnell nach meinem Studium auch einzusteigen. Mhm. Dementsprechend ging das so relativ schnell.
Und was hast du
studiert? Betriebswirtschaft.
Betriebswirtschaft.
In Köln? und habe halt nebenher dann entsprechend immer mitgearbeitet. Und deswegen hatte ich schon einen ganz guten Einblick darüber, wie das grundsätzliche Geschäftsmodell funktioniert und wo der Schwerpunkt liegt. Und konnte halt auch relativ gut erkennen, dass quasi das nur ein Standbein ist, mit dem wir uns dann da fokussiert hatten. Und das ist zu wenig, weil wenn es da ein bisschen schwächelt, dann wird es halt problematisch.
Dementsprechend
war das relativ leicht für mich vom Einstieg her, also hört sich zumindest leicht an, aber dadurch, dass ich vorher schon Unternehmen so ein bisschen mit aufgebaut habe und wusste, wie man sich vielleicht an so Themen rantastet, wie ich dann diese neuen Geschäftsbereiche aufbauen möchte. Und das habe ich dann halt so ein bisschen nebenher getan und es hat insofern gut funktioniert, sodass mein Vater sehen konnte, okay, das, was er macht, hat Hand und Fuß. Und gleichzeitig konnte man auch zahlenbasiert sehen, das funktioniert auch, was da entsprechend an Aktivitäten unternommen wird. Sodass wir da insofern eine ganz gute Situation hatten, dass das Vertrauen auf beiden Seiten da war, in die entsprechende, ich sag mal, erstmal in Ruhe lassen vom Kernbereich und das Neue aufbauen und zu sehen, dass das dann auch funktioniert. Also dass wir da nicht diesen, wie du gerade eben gesagt hast, Zwiespalt hatten, irgendwie nur das Neue sehen und das bisherige Geschäftsmodell wird vernachlässigt oder nur in die Zukunft gucken. Weil man braucht ja eine vernünftige Basis, auf der man arbeiten kann, um entsprechend dann auch weiter zu investieren und weiterzumachen.
Okay, und das heißt, es gab die Grundlage ist eine saubere Vertrauensbasis Vater-Sohn an der Stelle, Vater-Sohn-Beziehung.
Und klare Zuständigkeiten und auch Vertrauensbereiche. Also das heißt, wenn eine entsprechende Entscheidung getroffen wird, dann darf die halt nicht hintenrum wieder kassiert werden. Also
das hat gerade
genau. Also gerade auch im Bereich irgendwie Sinne von Autorität und Ansagen machen und wenn wir sagen, wir gehen jetzt in diese Richtung, dass dann nicht irgendwie hintenrum gesagt wird, ach nee, ja, das ist nur so eine wilde Idee, wir machen das aber anders oder weiß nicht, sondern da müssen sich quasi Übergeber und Übernehmer sehr gut zusammenfinden und auch klar sprechen, wie nach außen kommuniziert wird. Damit halt nicht immer der Eindruck entsteht, irgendwie, ja, jetzt redet nur der Alte, aber der hat eigentlich nichts mehr zu sagen. Oder jetzt redet nur der Junge, aber der hat auch nichts zu sagen. Also das muss man entsprechend irgendwie klar kommunizieren und auch nach außen hin leben. Und wenn man da nicht strikt und auch klar ist, dann funktioniert das nicht.
Also den Satz hätte ich gern nochmal, weil das ist genau der Punkt, wo es bei vielen scheitert, ja, ja. Dass dann doch, es muss noch nicht mal hintenrum sein und es ist auch noch nicht mal bewusst von den Unternehmern oder vor allem Senior oder Junior, sondern es ist eher so, dass man floskelhaft im Smalltalk auf einem Flurgespräch ja. Dann fallen lässt, naja, ich bin mir nicht so sicher, ob er sich der Reichweite seiner Entscheidung bewusst ist. Das ist schon in Frage stellen genug einer zuvor gegangenen Entscheidung, ja, die getroffen wurde vom anderen Part. Und das wirkt gerade, also das darf man echt nicht unterschätzen, gerade in Familienbetrieben, diese Flurfunkgespräche, was dann aus so einem leicht geäußerten Meinung, die man einfach mal nur so kundtut oder wo man so ein Lüftchen rauslässt, rausgemacht wird am Ende. Ja, weil das ist also deswegen dieser Satz, dass ganz klar nach außen kommuniziert wird und sich strikt daran gehalten wird auf beiden Seiten. Ja, dass man sich gegenseitig den Rücken stärkt und auch sagt, der Richard hat es so entschieden und dann wird es auch seine Richtigkeit haben. Ja, und cool. Das dann eher im Innenverhältnis ausdiskutiert, falls es nochmal Abweichungen gibt. Ne?
Eindeutig. Also dafür ist es auch wichtig, das am Anfang klar zu kommunizieren und abzusprechen. Also da gehört natürlich auch ein bisschen was dazu. Ne? Also zum einen muss derjenige oder diejenige, die dann reingeht als Nachfolger, auch das Selbstbewusstsein haben, Entscheidungen zu treffen und im Zweifelsfalle auch damit leben, wenn eine Entscheidung nicht so gut war. Aber gleichzeitig gehört es auch für die vorherige Generation dazu, auch Verantwortung abzugeben und auch dann zu sagen, okay, ich hätte es vielleicht anders entschieden, aber das Ergebnis ist in Ordnung. Vielleicht kommt sogar was Besseres bei raus. Man kann es ja häufig nicht absehen. Also wenn man immer nur das macht, was man immer gemacht hat, dann wird man sich ja nicht weiterentwickeln.
Das ist richtig. Wobei das natürlich schwer ist, wenn du als Unternehmer das gegründet hast, Dinge als Entwicklungswiese abzugeben. Also so wie ihr es gemacht habt, ist es schon auch die beste Variante, ja, dass der Senior das Hauptgeschäft weiter verantwortet und man dem Junior dann, ich sag's jetzt mal floskelhaft, eine Spielwiese gibt oder einen neuen Geschäftsbereich aufbauen lässt, der sich dann später in mal rein integriert oder sogar als einzelne GmbH nochmal ausgegründet wird. Aber dass diese Verantwortungsbereiche aus dem Tagesgeschäft nicht sofort übereinander lappen, ne? Sondern dass man wirklich erstmal so einen Bereich hat, wo der Senior nicht das Gefühl hat, es ist jetzt geschäftsschädigend, was er sich ausdenkt, und dass er so neue Wege, die dann vielleicht auch gegangen werden, sich er distanziert und aus Sicherheit aus betrachten kann und dem Raum geben kann, ne? Und dann nach und nach Vertrauen aufzubauen, Verantwortung schrittweise abzugeben. Ja.
Ja, also wir hatten das glückliche Verhältnis, dass das wirklich sehr zügig funktioniert hat. Und
was heißt zügig auf der Zeitachse in Jahren?
Also es waren keine 2 Jahre, bis sie alles übernommen haben.
Okay.
Und das war fix, das hat aber insofern wirklich auch gut funktioniert. Also das ist, wir hatten im Vorfeld eine klare Vorstellung davon, wie wir es quasi machen, und haben uns auch dran gehalten. Und das hat entsprechend gut funktioniert. Also es gab dann auch immer mal Bestrebungen. Wir waren zu dem Zeutpunkt noch verhältnismäßig klein. Also da waren nur 5 Leute. Also deswegen ist es von der Führung her überschaubar gewesen. Aber trotzdem gab es dann hier und da immer mal Versuche, so ein bisschen kalt dazwischen zu treiben und zu schauen irgendwie, ich möchte es aber am liebsten so machen. Dann frage ich mal bei beiden nach. Dann gucke ich mal, welche Antwort ich bekomme, und dann arbeite ich mit der weiter, die mir besser passt.
Ja, besser, ja. Ja. Das ist, also da muss man halt auch echt aufpassen. Das ist echt gefährlich, so wie du es gerade sagst. Es ist noch nicht mal das Zwistverhältnis dann zwischen Vater-Sohn oder Vorgänger und Nachfolger, sondern welche politischen Spielchen werden aufgrund der vermeintlich instabilen Geschäftsführungssituation, ja, nach außen ausgenutzt oder von außen, mhm, ausgenutzt. Ne? Und das ist ganz schwer, da emotional sich zu distanzieren und das so zu betrachten, weil auf einmal vermeintlich loyale Mitarbeiter ein ganz anderes Gesicht zeigen, weil die Positionen sich neu sortieren und die Machtverhältnisse, mhm, sich neu auflegen. Ne? Das ist super wichtig, ja. Okay, das heißt, noch eine abschließende Frage dazu zu der Konstellation bei Vater-Sohn, und du hast es übernommen in 2 Jahren, ihr habt einen klaren Fahrplan gehabt. Gab es noch Geschwister, die da im Umfeld mitgespielt haben?
Nee, also Geschwister gibt es. Ich habe eine ältere Schwester, die aber in dem Bereich kein Interesse hatte, da mitzuwirken.
Okay, das heißt, sie ist auch nicht im Business involviert gewesen. Ja. Das ist auch klar definiert gewesen im Vorfeld, und ihr wart euch klar, dass du die Firma übernehmen sollst.
Genau.
Jetzt habt ihr euren Fahrplan so geschmiedet und habt gesagt, okay, das passt. Du hast deinen Geschäftsbereich bekommen. Den erläuterst du vielleicht gleich noch, was das genau war, was du neu aufgebaut hast. Das heißt, ihr wart euch soweit einig, aber dann muss ja auch die Mannschaft noch mitmachen. Wie war es dann?
Ja, das war in der Tat der spannende Punkt, weil dann muss man an der Stelle schauen, wie das funktioniert und ob die mitspielen. Und ich habe, bevor ich zugesagt habe, entsprechend das zu übernehmen, habe ich Gespräche mit den entsprechenden Mitarbeitern alle geführt und habe halt gesagt, dass ich mir das ja sehr, sehr gut vorstellen könnte, aber das funktioniert nur, wenn quasi alle die Richtung mitgehen möchten und auch die Notwendigkeit sehen, dass wir uns ein bisschen weiterentwickeln, weil mit dem bisherigen Basisgeschäftsmodell wird das nicht sonderlich lange gut gehen, sondern besteht entsprechendes Risiko, dass wir möglicherweise dann da ins Straucheln geraten, wenn halt mal ein gewisser Bereich nicht so gut läuft. Das wurde mir dann auch entsprechend zugesagt, also in den Gesprächen. Dran gehalten wurde sich aber nicht wirklich. Also es ging halt eher dann darum, den bequemen Weg zu finden und neue Sachen aufzubauen und neue Sachen weiterzuverfolgen. Das war dann alles nicht so von Interesse. Und da wurde dann häufig gegengearbeitet, und das war dann schon sehr, sehr, sehr schwierig. Und irgendwann war man dann einfach mit bestimmten Tätigkeiten nur im Innern unterwegs und gar nicht mehr im Außen. Und dann ging es nicht mehr darum, das zu gucken, was möchte der Markt, was möchte der Kunde, sondern dann ging es immer nur darum, wie löst man die Situation intern auf, dass das möglichst gut funktioniert und es da quasi keine Gegenbewegung gibt. Und das war unfassbar anstrengend und sehr, sehr nervend, sodass es am Ende dann in gewisser Weise nur einen Schritt dann gab, und zwar frisches Blut reinholen.
Das ist aber auch eine schwere Entscheidung. Also was mich interessieren würde, zuerst mal, das ist ja ein Prozess. Das ist ja nicht so, du führst mit allen Mitarbeitern Gesprächen, gehst mit einem guten Gefühl da raus, mhm, und dass du am nächsten Tag merkst, ups, die haben mich verarscht, ja, sondern das ist so eher so, aha, da läuft irgendwie was und da wird's gerade schwierig und dann ist es da irgendwie auch schwierig und dann ist es ja ein Prozess von ein paar Wochen, bis bei dir die Lampen überhaupt angehen, dass du merkst so, Momente mal, was läuft denn hier eigentlich, was mache ich denn den ganzen Tag? Wie hast du es geschafft, das für dich zu erkennen? Gab es da ein Schlüsselerlebnis vielleicht? Oder wie organisierst du dich? Oder hast du für jemanden von außen, der dich da berät oder unterstützt? Wie hast du es geschafft, das für dich zu erkennen? Weil das ist ja im Coaching, sagt man ja, systemisches Thema, was dann aufkommt, was aber auch gar nichts mit deinem Vater zu tun hat, sondern mit dem Veränderungsprozess an sich. Was war da der Triggerpunkt für dich, dass du erkannt hast, hoppla, das ist jetzt genau das Problem, was hier läuft und jetzt muss ich dafür eine Lösung finden?
Ja, also es fing in gewisser Weise damit an, dass ich ja selber noch nicht so viel in der Kundschaft am Anfang unterwegs war. Das heißt, man lernt die Kunden erst so nach und nach kennen und baut dann auch ein gewisses Vertrauensverhältnis zu den Kunden dann halt auf. Und wenn man dann halt mal mit denen abends beim Essen zusammensitzt oder so, dann stellen die halt schon mal bestimmte Fragen und sagen dann so, ist das denn richtig, dass Herr oder Frau XY jetzt mir sowas hier gesagt hat oder das so macht? Ich habe das so verstanden, dass ihr eigentlich in eine ganz andere Richtung wollt und so. Und dann kommen halt bestimmte Dinge raus, wo im Außen Sachen kommuniziert werden, die halt im Innen anders abgesprochen waren. Und wenn man das Ganze dann halt mal nach der Rückkehr entsprechend kritisch hinterfragt, dann schaut halt jeder so ein bisschen betroffen auf seine Fußspitzen. Aber so richtiges Schuldbewusstsein tritt dann nicht ein oder der Wille zur Verbesserung. Und das hat sich dann immer weiter gehäuft, weil natürlich, wenn eine solche Situation dann einmal auftritt, dann merkt man sich das und guckt, wo es vergleichbare Situationen dann halt nochmal gibt. Und dann fällt einem auf einmal auf, dass es in vielen Situationen dann so ist. Und gerade wenn man dann die Kunden auch mal aktiv fragt, also ist ja nett, wenn gute, vertrauenswürdige Kunden einem sowas dann sowas sagen.
Anvertrauen, ja.
Genau, und man entsprechend auf eine Situation hingewiesen wird, die einem vielleicht gar nicht so bewusst ist. Und man fragt dann mal aktiv nach, wie andere Kunden das denn sehen. Und man kriegt immer so gewisses Feedback. Das ist ja das Beste, was man eigentlich immer machen sollte, ist, wenn man etwas wissen möchte, sollte man eine Frage stellen. Wenn man keine
Richtig,
Frage stellt,
Fragetechnik. Genau. Du siehst mein Grinsen im Gesicht, Richard, ne? Perfekt. Ja. Sehr, sehr gut.
Aber es gehört halt mit dazu. Und wer nicht fragt, kriegt halt keine Antworten und kann sich halt nicht weiterentwickeln. Und wir haben das halt dann darüber so ein bisschen mal gelöst, indem wir die Kunden mal explizit nach bestimmten Situationen gefragt haben. Und dann kam halt raus, dass irgendwie auch die für uns eigentlich relevante Aktivität in bestimmten Geschäftsbereichen einfach nicht weitervollzogen wurde, weil wir gesagt haben, das muss nachgefragt werden und da bitte hinterhergehen und mal abfragen, ob der Kunde auch Bedarf an solchen Sachen hat. Und das wurde dann halt einfach nicht gemacht. Und dann bleibt man natürlich ein bisschen stehen. Und am Ende kommt dann raus, dass eigentlich es alle so ein bisschen bequem haben wollten, wie es bisher war, weil das war ja alles quasi eingeritten, das lief und das war alles super. Und da war ja jetzt erstmal keine Notwendigkeit, was dran zu machen, weil es lief ja noch. Ja, und das kam dann erst so mit der gewissen Zeit, dass halt bestimmte Dinge dann halt nicht mehr so gut liefen. Und dann habe ich gesagt, also irgendwie bin ich mit meinem Latein am Ende. Das ist wie der Prophet im eigenen Land. Da wird man halt einfach manchmal nicht gehört. Und dann habe ich jemand, also einen externen Unternehmensberater gefragt, doch mal bitte hier auszuloten, wo denn hier das Missverhältnis dann herrscht. Und dem habe ich halt mehr oder weniger salopp gesagt, also entweder bin ich bekloppt oder alle anderen. Und er hat dann gesagt, ja, also es gibt auf jeden Fall ein deutliches Missverhältnis. Und dann haben wir versucht, das so ein bisschen in Einzelgesprächen entsprechend dann zu lösen. Aber hat sich dann halt über den Zeitkorridor herausgestellt, dass die Bereitschaft, den Wechsel mitzugehen und die Neuausrichtung mitzugehen, bei Leuten, die halt vor mir da waren, nicht so stark ausgeprägt war. Und dementsprechend muss man dann halt sukzessive schauen, ob es nicht besser ist, dass man sich dann trennt. Und wie so häufig ist es so, wenn der Arbeitgeber unzufrieden mit dem Arbeitnehmer ist, ist meistens auch der Arbeitnehmer unzufrieden mit dem Arbeitgeber. Und es ist in seltensten Fällen so, dass es quasi nur eine Einbahnstraße ist. Und bestes Erlebnis, was ich hatte, ist mit einer Mitarbeiterin, die wir hatten, wo ich auch einfach festgestellt habe, dass es dann vielleicht einfach nicht passt und auch von der Branche her dann vielleicht auch einfach nicht passt. Und sie fand das dann am Anfang natürlich nicht gut und kam dann aber, ich glaube, 2 Jahre später abends mal hier vorbei in der Firma und hat gesagt, sie wollte mir danken für damals, weil hätte ihr die Augen geöffnet und sie hat sich danach mal erstmal orientiert, was sie denn eigentlich machen möchte und hat jetzt die Branche gefunden, wo sie total zufrieden ist und läuft alles super. Und
es ist wirklich so, als Chef hat man oft so Angst, Kündigung ist was Schlechtes, aber manchmal ist es notwendig, die Verantwortung zu übernehmen und tut man dem anderen auch was Gutes. Ja, genau so, wie du sagst. Ja, das ist toll, dass du dieses Beispiel erzählst, weil ich erlebe immer wieder Geschäftsführer, die sehr lange dran festhalten, die wissen, dass das die falsche Besetzung ist und so weiter und einfach aus Angst und schlechtem Gewissen und Sozialverantwortung dann diese Konsequenz nicht tragen können. Aber da auch mal, genau wie in dem Beispiel, was du gerade sagst, zu sehen, man schenkt Freiheit, sich neu zu finden, und oftmals ist es dann auch tatsächlich so, dass es auf der Arbeitnehmerseite auch nicht gepasst hat und dieser Anstoß dann eher eine Hilfestellung sogar ist, ne?
Absolut.
Okay, ja. Super, tolles Beispiel.
Heißt ja auch so oft, ne? Also Fluktuation zu unterbinden heißt Wachstum zu verhindern. Heißt ja nicht, dass man permanent alles und immer alle austauschen muss, aber man stellt halt fest, wie Dr. Zittelmann ja gesagt hat, wenn du nicht mehr brennst, dann starte neu. Und Das ist häufig halt so, dass einfach viel einfach nur aus Routine gemacht wird und überhaupt gar keine Leidenschaft und Passion mehr da ist.
Ja.
Und dann ist es vielleicht besser, dann einfach irgendwie was Neues zu starten oder sich zumindest mal irgendwie zu schütteln und wieder auf die Grundpfeiler zu berufen und dann nochmal neu durchzustarten. Aber das ist ja grundsätzlich nichts Schlimmes. Und wir haben ja zum Glück keine Hire-and-Fire-Mentalität oder dergleichen. Und ich weiß auch, dass viele Unternehmer sehr zurückhaltend sind. War ich dann am Ende auch. Aber manchmal ist es einfach, wenn man feststellt, es passt nicht, dann ist es besser, man trennt sich. Und gerade bei langjährigen Mitarbeitern ist das häufig so, dass der Unternehmer denkt, der oder die war jetzt 10, 20 Jahre hier, den kriegen wir doch nicht ersetzt oder mit der Kapazität und sonst was. Aber häufig ist es so, dass einfach so viel dann neue Energie freigesetzt wird, dass das eigentlich immer funktioniert. Also ich hatte bisher noch keinen Fall bei uns oder bei anderen, mit denen ich darüber gesprochen habe, bei denen es dann wirklich so war, dass gesagt hat, oh Gott, das ist alles zusammengebrochen.
Ja, ist so. Weil das sind diese Ineffizienzen, die Geldfresser, ne? Die dann halt auch nicht bewusst werden. Und wenn du die Stelle neu besetzt, dann hast du eine ganz andere Möglichkeit. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn dir dieses Interview gefallen hat. Und sei gespannt auf Teil 2 dieses spannenden Interviews mit Richard Müller. Liebe Grüße, deine Katja.